Monacracy, die Herrschaft des Geldes, ein Podcast zum Verständnis einer von Geld beherrschten Welt.
Von und mit Frederic Liberatou.
Dinero, moneta, geld, hunger.
Monacracy facts,
money.
Monacracy rules the world.
Wirtschaft, Bruttosozialprodukt, Marktbereinigung, Inflation, Börsencrash. Diese Schlagworte füllen die täglichen Nachrichten und bleiben in ihrer Bedeutung doch oft unklar. Die Mehrheit weiß nur sehr wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge und offenbar besteht wenig Bedürfnis, dies zu verändern. Denn dieses Nichtwissen bildet eine Machtgrundlage für die Herrschenden und verschleiert die Funktionsweise des marktwirtschaftlichen Systems, welches die Rahmenbedingungen der Gesellschaft und der individuellen Lebensumstände bildet. Monacracy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissen über Ökonomie und ihre Auswirkungen in der Gesellschaft zu verbreiten. Denn, um es mit Nietzsche zu formulieren, Geld ist das Brecheisen der Macht. Hallo und willkommen zu Teil 6 der Podcast-Reihe Monacracy. Heute beschäftigen wir uns mit den Wechselkursen und dem historischen System von Bretton Woods. Ihr habt den Begriff möglicherweise noch nicht gehört, aber das klären wir im Verlauf der Sendung auf. Die meisten Länder dieser Welt haben eine eigene Währung. Eine bedeutende Ausnahme stellt die Europäische Währungsunion dar, in der wir ja auch leben und in der mittlerweile 20 europäische Nationen zusammengeschlossen sind. Ähnliche Währungsunionen gibt es übrigens in Afrika, wo verschiedene ehemals französische Kolonien eine gemeinsame Währung, den zentralafrikanischen Franc, nutzen. Zu den Besonderheiten der Währungsunion kommen wir später. Im aktuellen Normalfall verfügen die Staaten über je eine eigene Währung, wozu es auch wirtschaftspolitisch gute Gründe gibt. Nur wenn ein Staat über eine eigene Währung verfügt und die volle Währungshoheit ausübt, kann er wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Geldmengenerhöhung oder Begrenzung, Inflationsbekämpfung oder auch Konjunkturpakete effektiv veranlassen. Deswegen gibt es rund 160 verschiedene Währungen auf der Welt. Wenn ihr euch beispielsweise eine Jeans kauft und euren Blick auf das Preisschild richtet, dann stellt ihr fest, dass sie in unterschiedlichen Währungen unterschiedliche Preise hat. Die 99 Euro Jeans kostet 100 Dollar in den USA, aber nur 88 britische Pfund, 2100 tschechische Kronen und 745 dänische Kronen. Wir könnten das Spiel fortsetzen, nennen hier aber nur zum Staunen noch die Preise in japanischen Yen, nämlich 14.000, und in türkischen Lira 2.000. Wir sehen die Nominalwerte, also die Zahlen vor den jeweiligen Währungseinheiten, sind höchst unterschiedlich. Dabei sind wichtige Währungen wie der Dollar, Euro, Pfund oder auch der Schweizer Franken in den letzten Jahren sich sehr nahe gekommen und bewegen sich alle auf einem ähnlichen Niveau. Das war in der Vergangenheit oft sehr anders. Nun ist die Jeans in Tschechien oder der Türkei nicht 20 Mal so teuer als bei uns. Die Währungseinheiten sind nur weniger wert. Wer 100 Euro in türkische Lira umtauscht, erhält aktuell eben rund 2000 Lira dafür und kann dafür die Jeans kaufen. Allerdings, der Preis eines Gutes, in unserem Falle einer Jeans, ist in den einzelnen Ländern nicht nur vom jeweiligen Devisenkurs abhängig. So sind viele Güter in den USA auch nach dem Umrechnen des aktuellen Währungskurses billiger als beispielsweise in Deutschland oder in vielen anderen Ländern der Welt. Umgekehrt sind fast alle Waren in der Schweiz oder in Schweden teurer als in Deutschland oder Italien. Und zwar ebenfalls unabhängig davon, ob sie in Euro oder Landeswährung bezahlt werden. Zudem kommt noch der Umstand, dass der Wechselkurs von Währungen nicht konstant ist. 100 Euro entsprachen 2022 je nach Zeitpunkt zwischen 101 und 111 Dollar. Das ist ein Unterschied von 10%. Auch andere Währungsverhältnisse schwanken etwa in dieser Größenordnung von 10%. Mitunter kommt es allerdings noch zu stärkeren Schwankungen. Die türkische Lira war im abgelaufenen Jahr ein solches Beispiel. Zwischen 15 und 20 Lira bekam man für einen Euro. Das bedeutet eine Schwankung von 25%. Es wird deutlich, die Wechselkurse sind ein entscheidender wirtschaftlicher Faktor. Denn wenn wir das mal praktisch anschauen, was bedeutet das? Zwei Beispiele. Ein türkischer Händler verkauft 1 Kilogramm Biomandeln nach Deutschland. Diese kosten 300 Lira. Im Januar muss der deutsche Importeur bei einem Kurs von 1:15 20 Euro bezahlen. Im Dezember bei einem Kurs von 1:20 nur noch 15 Euro. Für den deutschen Importeur und damit weitgehend auch für die deutschen Konsumentinnen sind die Mandeln 25% billiger geworden, obwohl der türkische Produzent denselben Betrag für seine Ware erhalten hat. Umgekehrt, ein türkischer Importeur kauft deutsche Staubsauger für, sagen wir, 200 Euro pro Stück. Anfang des Jahres muss er dafür 3000 Lira bezahlen, am Ende 4000 Lira. Die Ware ist um 25% teurer geworden.
Bei solch großen Auswirkungen sind im Interesse der Planungssicherheit, der Handelsspannen und Geschäftssicherheit aller Beteiligten starke Währungsschwankungen nicht erwünscht. Historisch betrachtet wurde daher über einen längeren Zeitraum versucht, Währungsschwankungen möglichst zu vermeiden. Die Wechselkurse wurden ab dem späten 18. Jahrhundert relevant, als die Staaten begannen, im größeren Stil Handel miteinander zu treiben. Wie wir aus dem Podcast Geld noch wissen oder bei Bedarf nachhören können, waren damals die Geldwerte an die Edelmetalle Gold und Silber gekoppelt. Es gab also eine äußere Referenz und egal wie die Währung dann auch hieß und wie bunt das Papierchen bemalt war, letztlich ließ sich alles in Edelmetalle umrechnen. Damit waren die Währungen untereinander in ihrem Wechselkurs einigermaßen fixiert. Dabei bildete der britische Goldstandard den globalen Währungsstandard, der insgesamt dafür sorgte, dass keine starken Schwankungen der einzelnen Währungen untereinander auftraten. Das britische Pfund profitierte von diesem Umstand, dass es die meistbenutzte Währung der damals sich gerade entwickelnden internationalen Wirtschaft war. Wer das britische Pfund besaß, konnte fast jede Transaktion damit bezahlen und musste nichts umtauschen und sparte somit die Umtauschgebühren. Es war daher besonders attraktiv, diese Währung zu erhalten, weshalb die Händler ihre Waren bevorzugt gegen britische Pfund verkauften. Eine Währung, die einen solchen Vorzug genießt, nennt man Leitwährung. Wir kommen später bei der aktuellen Weltleitwährung, dem Dollar, darauf zurück. Wie wir ebenfalls schon in früheren Podcasts erörtert haben, brach der Goldstandard der meisten Währungen spätestens mit dem Ersten Weltkrieg zusammen und damit hatten die meisten Währungen keinen klaren Wertanker mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte das britische Pfund Sterling, wie die deutsche Goldmark, zumindest theoretisch jederzeit in das Edelmetall umgetauscht werden. Wie viel Gold man bei diesem Eintausch für die jeweilige Währungseinheit erhielt, bestimmte damit den Wert der Währungen zueinander. Nachdem der feste Goldbezug weggefallen war, musste als relativer Wert die Kaufkraft der einzelnen Währungen herhalten. Es musste also bestimmt werden, wie viele Einheiten der jeweiligen Währung gebraucht wurden, um einen bestimmten Warenkorb wichtiger Güter zu kaufen. Der relative Wert einer Währung bildete sich also in ihrer Kaufkraft und Kaufmöglichkeit ab und war starken Schwankungen ausgesetzt, die mit der wirtschaftlichen Situation der einzelnen Länder zusammenhingen. Von 1900 bis 1916 waren beispielsweise recht konstant 82 Reichsmark für 100 französische Francs zu zahlen. 1920, nach dem Ende der Golddeckelung und verlorenem Weltkrieg, waren es 440 Reichsmark. 1921 780 Reichsmark und 1922 13.800 Reichsmark. Es ist klar, dass derartige Schwankungen den Handel und das Wirtschaftsleben stark hemmen. Wenn die deutsche Währung so schwach ist wie vor 100 Jahren, wird es unmöglich, französische Waren zu kaufen, was natürlich auch nicht im Interesse der französischen Wirtschaft liegt. Entsprechend versuchen alle Nationen, ein einigermaßen ausgeglichenes Wechselkursverhältnis zueinander beizubehalten. Dementsprechend gab und gibt es in den meisten Staaten Devisenbeschränkungen, Ein- und Ausfuhrkontrollen für Devisen oder auch einen rein staatlich organisierten Devisenhandel. Die älteren Hörer und Hörerinnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass bei grenzübertretenden Urlaubsländern häufig nach mitgeführten Devisen gefragt oder gesucht wurde.
Manche Währungen, vor allem die in autoritären Staaten, waren und sind überhaupt nicht frei handelbar. Die DDR-Mark, auch Ostmark genannt, beispielsweise durfte nicht ausgeführt werden. Es gab keinen Handel und daher auch keinen ausgehandelten Devisenkurs. Da mit der Ostmark nichts außerhalb der DDR gekauft werden konnte, und der Staat selbst seine Produkte liebend gerne gegen Devisen exportierte, gab es fast keine Nachfrage nach dieser Währung. Der Handelswert der DDR-Mark lag rein marktwirtschaftlich nur wenig über Null. Das Regime zwang jedoch die BesucherInnen, die für ihren Aufenthalt notwendigen Geldmittel zum Kurs eine D-Mark zu einer Ostmark umzutauschen. Da es für Westbesucher in der DDR wenig Grund und Möglichkeiten zum Einkauf gab, war dieser freiwillige Umtausch gering. Die DDR brauchte aber dringend Devisen und es war niemand bereit, das eigene Geld gegen die weitgehend wertlose Ostmark zu tauschen. Daher führte das damalige Regime den Zwangsumtausch ein. BesucherInnen mussten 25 Ostmark pro Tag zum festgelegten Fantasiekurs kaufen. Der Devisenzwangsumtausch war praktisch das Eintrittsgeld in den selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat. Dieses Extrembeispiel zeigt deutlich die Zielsetzung der Devisenwirtschaft. Da einem Staat die eigene Währung im Prinzip stets unbegrenzt zur Verfügung steht, geht es vor allem darum, ausländische Devisen für notwendige Importe zu erhalten. Daher zielen die meisten Maßnahmen darauf ab, ausländische Währungen im Land zu erhalten und dort zu behalten. Die Möglichkeiten, fremde Devisen wieder nach außen abfließen zu lassen, werden erschwert. Allerdings sind nicht grundsätzlich alle Fremdwährungen von vornherein attraktiv.
Ein weiteres Beispiel aus der deutschen Vergangenheit. Der DDR war es durch Exporte konstant möglich, Tukrik, die Währung der damals sozialistischen Mongolei, zu erhalten. Das Problem, der Tukrik war noch wertloser als die Ostmark, denn es konnten außer ein paar Dosen Jackmilch nichts damit gekauft werden. An dem Wirtschaftsverhältnis DDR zur Mongolei kann der Mechanismus der Wechselkurse betrachtet werden. Es gab durchaus Industrieprodukte der DDR, die, obwohl nicht weltmarktfähig, gut und gerne in die Mongolei exportiert werden konnten. Aber es gab so gut wie nichts, was die DDR sinnvoll aus der Mongolei hätte importieren können. Auch ein nennenswerter Tourismus der DDR-BürgerInnen in den weit entfernten Staat war absolut utopisch. Folglich konnte die DDR mit den durch ihren Export erwirtschafteten Tukrik nichts anfangen. Sie hätte schlicht nirgendwo auf der Welt irgendetwas damit kaufen können. Und auch der Bedarf an Jackmilch in Dosen hielt sich doch in sehr engen Grenzen. Eigentlich wäre somit der Handel der beiden Länder zum Erliegen gekommen. Aber innerhalb des damaligen sozialistischen Blockes gab es zur Lösung dieses Problems festgelegte Wechselkurse. Der Tukrik war 1:1 an den sowjetischen Rubel gekoppelt. Die DDR konnte also ihre Tukrik in Rubel tauschen und damit Rohstoffe in der Sowjetunion kaufen. Der Rubel war die Währung des dominierenden Staates des sozialistischen Wirtschaftsblocks. Er wurde daher in allen Ostblockstaaten gerne genommen, denn alle Staaten importierten Waren aus der Sowjetunion. Dieses 1:1 Verhältnis einer nahezu wertlosen Währung zu einer Leitwährung widerspricht Marktgesetzen und kann nur unter bestimmten Bedingungen aufrechterhalten werden. Ich gebe euch mal ein Beispiel für eine mögliche Problemlage. Die Mongolei könnte viele hunderte Millionen Tukrik drucken, diese 1:1 in Rubel tauschen, mit den Rubeln der Sowjetunion Gold kaufen, die Sowjetunion ist einer der größten Goldproduzenten der Erde, und dieses Gold auf dem Weltmarkt gegen Dollar tauschen und so auf Kosten der Sowjetunion ein Leben in Luxus führen. Natürlich würde die Sowjetunion das unterbinden. Oder anders ausgedrückt, eine fixe Koppelung zweier ungleich starker Währungen stellt eine Subvention der schwächeren Seite dar. Eine Anstrengung, die damals von der Sowjetunion aus politischem Kalkül unternommen wurde. Gleichzeitig kann das nur funktionieren, wenn die schwächere Seite, hier die Mongolei, in ihrer Geldpolitik, aber auch in ihrer allgemeinen Politik an Weisungen der stärkeren Seite gebunden ist. Auch das war in dem historischen Beispiel gegeben.
wie sah das Ganze auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs aus? 1944 war den Westalliierten klar, dass der Sieg über Nazi-Deutschland nur noch eine Frage der Zeit war, und sie trafen sich im wunderschön abgelegenen US-Kurort Bretton Woods, um Pläne für eine Nachkriegswirtschaftsordnung zu entwerfen. Die vielen Wirren und wirtschaftlichen Verwerfungen nach dem Ersten Weltkrieg hatten gelehrt, dass es klug war, sich Gedanken zu einem Währungssystem zu machen. Es ging hinsichtlich der Wechselkurse darum, ein Chaos und ein Zusammenbrechen von Währungen wie nach 1918 zu vermeiden. Dazu wurde der Dollar als Ankerwährung etabliert und die übrigen westlichen Währungen in einem festen Verhältnis zum Dollar mit geringen Schwankungsbreiten festgelegt. Die Stabilität des Systems sollte über die Stärke des Dollars als der Währung der damals weitaus stärksten Wirtschaftsmacht der Welt garantiert werden. Zudem wurde der Dollar wiederum über Goldreserven abgesichert. Die USA versprachen den Zentralbanken und nicht mehr den BürgerInnen, Gold jederzeit zum Kurs von 35 Dollar je Unze einzutauschen. 1945 lagerten die Hälfte aller weltweiten Goldreserven in Fort Knox. Da zunehmend alle Waren der Welt problemlos in Dollar gekauft werden konnten und wichtige Rohstoffe, hier besonders wichtig das Erdöl, nur in Dollar gehandelt wurden, hatten alle Länder einen Anreiz für hohe Dollarreserven. Der Dollar wurde daher zur Weltreservewährung und die Mehrzahl der Milliarden an Dollar lagerte nicht in den USA, sondern in den Zentralbanktresoren dieser Welt. Die Dollarreserven der einzelnen Staaten bedeuteten dadurch eine Absicherung der eigenen Währung, ähnlich wie die frühere Golddeckung, zumindest solange der Dollar als stabil und wertbeständig gelten konnte und selbst über Gold abgesichert war. Die Vorteile des Systems von Bretton Woods waren überzeugend. Trotz grundsätzlich fester Wechselkurse waren Anpassungen bei starkem Ungleichgewicht möglich. Es handelte sich um eine Hybridform aus starren und freien Elementen. Die Golddeckung war ebenfalls hybrid und nur für die Zentralbanken der Mitgliedstaaten vorgesehen, was die allgemeine Geldpolitik von dem Hemmnis der Goldreserven entband. Zu den Problemen einer Golddeckung könnt ihr gern auch nochmal unseren Podcast zu Geld anhören. Das System von Bretton Woods erwies sich über die ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte als Erfolgsrezept. Größere Währungsturbulenzen konnten wie geplant vermieden werden. Die USA profitierten von dem Umstand, dass sie Waren in aller Welt günstig einkaufen konnten und gleichzeitig ihren zunehmenden Verschuldungsstand in die Notenbanken der westlichen Welt exportieren konnten. Die westeuropäischen Staaten und Japan profitierten, weil sie durch die festgelegten Währungsparitäten preiswerte Waren auf dem Weltmarkt anbieten konnten und damit sehr erfolgreiche Exportnationen wurden und zu unerwartetem Wohlstand kamen. Die Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit sind wesentlich auf diese festgelegten Währungsparitäten zurückzuführen. Ab Mitte der 1960er Jahre zogen jedoch dunkle Wolken auf. Die ausufernde Verschuldung und Bilanzdefizite der USA, vor allem infolge des Vietnamkriegs, ließen begründete Zweifel an der Belastbarkeit des Dollars und der amerikanischen Goldreserven aufkommen. Immer mehr Interventionen der einzelnen Notenbanken waren notwendig, um die abgemachten Paritäten einzuhalten. An dieser Stelle ein kleiner Erklärungsexkurs. Was sind eigentlich diese Notenbankinterventionen, die auch in den Nachrichten immer wieder auftauchen? Ein Beispiel. In Bretton Woods war das Verhältnis D-Mark zu Dollar 4:1 festgelegt. Da aber Westdeutschland sehr viele Waren für den Weltmarkt herstellte, war der Bedarf an D-Mark hoch. Ihr Wert stieg und lag dann etwa bei 3,90 zu einem Dollar. Dann war die Deutsche Bundesbank verpflichtet, so lange Dollar zu kaufen, also die Dollarnachfrage und damit den Dollarwert zu erhöhen und gleichzeitig damit den D-Mark-Wert zu senken, bis er wieder 4:1 hergestellt war. Das tat die Bundesbank auch brav, aber ungern, da ihre Dollarreserven immer weiter wuchsen. Das D-Mark-Dollar-Verhältnis in der Weltwirtschaft entsprach eben nicht mehr 4:1 und konnte daher auch nicht gegen diese Realität aufrechterhalten. We'll be right back.
Ab spätestens 1969 war allen Wirtschaftsinsidern klar, dass das System von Bretton Woods nicht zu halten war. Im Frühjahr 1971 hatte der deutsche Wirtschaftsminister Schiller das ewige Stützen des Dollars satt und ließ das Verhältnis deutsche Mark zu Dollar sich frei nach Angebot und Nachfrage regeln. Man sagt dazu in diesem Fall frei flottieren. Es bildete sich nach wenigen Tagen ein Kurs von 3,30 DM zu einem Dollar heraus. Die D-Mark hatte also fast 20% aufgewertet. Das bedeutet, sie war 20% gegenüber dem Dollar stärker geworden. Auf der anderen Seite des Atlantiks wollte der amerikanische Präsident Nixon sich ebenfalls nicht mehr von den Regelungen nach Bretton Woods einschränken lassen und kündigte das Geldversprechen im August 1971 auf. Die Nachkriegswährungsordnung hatte aufgehört zu existieren. Die Folgen für die Weltwirtschaft waren dramatisch. Die 70er Jahre gingen als das Krisenjahrzehnt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Geschichtsbücher ein. Dies lag nicht nur an dem Ende von Bretton Woods, aber auch. Es folgten die Jahrzehnte des Neoliberalismus, in dessen Vorstellungen sich die Wechselkurse frei flottierend bilden sollten. Das hatte durchaus einige Vorteile, aber auch unvermeidlicherweise eine Reihe von Nachteilen. Deshalb hat sich heutzutage wieder eine Art Hybridform herausgebildet. Ähnlich wie das System von Bretton Woods, nur etwas versteckter. Offiziell flottieren die Wechselkurse der wichtigsten westlichen Währungen frei. Das heißt, sie bilden sich auf dem Markt nach Angebot und Nachfrage. Dennoch unternehmen die Notenbanken beständig Interventionen, ihr habt das weiter vorne im Podcast mitbekommen, wie sowas funktioniert, um eine Glättung zu erreichen und starke kontraproduktive Währungsausschläge zu vermeiden. Das funktioniert so einigermaßen gut. So erfolgreich wie Bretton Woods ist das aktuelle System allerdings nicht. Denn zwischen 1950 und 1971, also der Zeitspanne, wo die Bretton Woods-Regelungen galten, schwanken die Wechselkurse weltweit pro Jahr nur um rund 3%. Seither sind es wesentlich stärkere Schwankungen. Wir hatten es bereits erwähnt, im Allgemeinen so um 10% pro Jahr, aber es kann auch noch nach oben abweichen. Das wäre es diesmal für heute von uns. Wir wollten ja noch was zur Währungsunion und der EU und dem Euro sagen, aber das schaffen wir aus Zeitgründen in diesem Podcast nicht mehr. Deswegen verschieben wir es auf den nächsten. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst ein Like da und bitte abonniert den Podcast. Dann bekommt ihr die nächste Ausgabe mit dem Titel Euro, die Währungsunion, direkt in euren Feed. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Monicracy-Team. Am Mikrofon war Frederik Liberatou, der auch verantwortlich für die Sendung und die darin gespielte Musik zeichnet. Diese Sendung enthielt Musik, die von Frederik Liberatou unter Verwendung von Groovepad gestaltet wurde. Groovepad ist bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Die auf diese Weise kreierte Musik ist GEMA-frei und royalty-free.